Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Bilder wie aus Köln sollen sich nicht wiederholen. Das hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gesagt, nachdem 50.000 Fans am Samstag im Stadion waren, trotz der Corona-Lage. Zumindest in Hamburg wird es aber wahrscheinlich doch wieder am Samstag ein volles Stadion geben. Der FC St. Pauli hat angekündigt, dass es gegen Schalke zu keiner Reduzierung der Kapazität kommen werde. 25.000 Fans sollen dann da mit dabei sein. So viele wird es dann aber wohl länger nicht mehr geben. Denn ab Montag will Hamburg das umsetzen, worauf sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten geeinigt haben, die Fanzahlen zu begrenzen. Matthias Friebe mit den Einzelheiten.
15.000, das ist die neue Zahl in der Fußball-Bundesliga. Mehr Menschen sollen nicht mehr in die Stadien kommen.
Dass man gesagt hat, das kann nicht so bleiben, wie das jetzt ist, und da eine sehr drastische Entscheidung getroffen hat, das ist gut.
Kommentiert noch Vizekanzler Olaf Scholz nach der Ministerpräsidentenkonferenz die Einigung der Länderchefs, die aber nach wie vor umstritten ist. Vor allem Baden-Württemberg, Sachsen und Bayern drängen auf schärfere Maßnahmen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder begründet das vor allem damit, dass in der Bundesliga Fans überregional reisen.
Wir bleiben dabei, wir halten Geisterspiele für sinnvoll und werden das auch morgen im bayerischen Kabinett, so wird mein Vorschlag sein, dann umsetzen.
Schärfere Regeln kann jedes Bundesland einführen. In Nordrhein-Westfalen bleibt man aber bei der heute beschlossenen Richtlinie, auch für das Bundesliga-Topspiel am Samstag zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.
Also wir werden das 1:1 umsetzen, was heute verabredet worden ist,
erklärt NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst im ARD-Fernsehen.
Sie müssen ja wissen, dass die Stadien in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr groß sind. Da gewährleisten wir mit 15.000 Menschen mit Maske, mit 2G eine gute Sicherheit.
Für Profisport in der Halle gilt ab sofort die neue Zahl 5.000 Fans. Das betrifft vor allem Eishockey, Basketball und Handball. Daniel Günther beherbergt in seinem Bundesland Schleswig-Holstein gleich zwei Topclubs der Handball-Bundesliga.
Der THW hat noch 4 Heimspiele, Flensburg-Handewitt wahrscheinlich in einer ähnlichen Größenordnung. Ist das eine Reduzierung? Dafür gibt es aber auch Hilfen, deswegen steht der Profisport hier auch noch mit drin. Von daher, glaube ich, ist auch das mit Augenmaß entschieden worden.
Auf diese Ankündigung hatten viele Profiklubs außerhalb des Fußballs gewartet. Sie werden auch in dieser vierten Corona-Welle durch die Regierung unterstützt, um die Einnahmeausfälle durch reduzierte Hallenkapazitäten aufzufangen.
Informationen von Matthias Friebe. Das heutige Spiel in der Champions League hat der THW Kiel noch vor ziemlich vollen Rängen absolviert. Die Fans haben einen 32:30 Sieg gegen Skopje gesehen. Platz 1 in der Tabelle ist für die Kieler also weiter möglich. Finn-Ole Martins.
Vor rund 4.700 Fans waren es einmal mehr, teils spektakuläre Paraden von Torhüter Niklas Landin oder auch die Führungsqualitäten von Kapitän Domagoj Duvniak, die das letzte Champions League Heimspiel dieses Kalenderjahres in die richtige Bahn lenkten. Nur phasenweise leistete sich Kiel in der Abwehr zu viele Fehler, ausgerechnet jedoch auch wieder in der Schlussphase, sodass Skopje das Spiel noch einmal hätte spannend gestalten können. Hätte. Niklas Landin aber stand immer wieder richtig. Mit diesem 32:30 Erfolg bringt Kiel in der Gruppe A wieder auf Rang 2, der ja am Ende der Gruppenphase den direkten Sprung ins Viertelfinale bedeuten würde.
Unterdessen sind die deutschen Handballerinnen gut in die WM in Spanien gestartet. Gegen Tschechien gewinnen die Deutschen souverän mit 31:21. Thorsten vom Wege berichtet.
Viel zu kritisieren gab es nicht an der Leistung der deutschen Handballerinnen zum WM-Auftakt. Das 31:21 gegen Tschechien spricht eine eindeutige Sprache und auch Bundestrainer Henk Gröner hatte nicht viel zu meckern.
Das war ein Auftakt nach Maß. Wir haben von Beginn an die Abwehr gut zugehabt. Wir hatten in der zweiten Halbzeit eine kleine Schwächephase, wo der Fokus ein bisschen weg war. Da war der Abstand groß genug und zum Schluss, in den letzten Minuten, hatten wir es wieder im Griff.
Schon zur Pause lag Deutschland klar vorn, führte mit 17:10. Gröner probierte anschließend viel im zweiten Spielabschnitt. Alle Feldspielerinnen kamen zu Torerfolgen. Wichtig vor allem für die Psyche, fand auch Spielführerin Emily Bölk.
Und dass es so deutlich wird, ich denke, das ist schon eine kleine Überraschung, weil Tschechien eigentlich auch ein sehr, sehr starkes Team ist.
Aber eben chancenlos war gegen eine starke deutsche Mannschaft, in der insbesondere die Abwehr überzeugte, bestätigte auch die wieder einmal sehr stark haltende Torhüterin Dina Eckele.
Es ist immer schön als Torhüterin, wenn die Abwehr so arbeitet. Das war wirklich von Anfang an. Tschechien hatten wirklich kaum Platz, da wirklich ordentliche Torchancen zu generieren.
Und viele der Bälle, die durchkamen, wurden eine Beute der Torfrau. Der Auftakt ist also geglückt. Siegen die Deutschen auch im zweiten Spiel am Samstag gegen die Slowakei, ist der Einzug in die Hauptrunde schon sicher.
Einen Podestplatz haben die deutschen Biathletinnen am ersten Wochenende in Östersund geholt. Heute zum Start ins zweite Wochenende wäre ein zweiter fast dazugekommen, aber dann wollte eine Scheibe dann doch nicht fallen. Thomas Kunze berichtet.
Diese Sprintrennen von Östersund, sie waren keine deutsche Angelegenheit, aber zumindest bei einem Frauentrio war die Laune anschließend gar nicht mal so schlecht. Franziska Preuß, Dennis Herrmann und Vanessa Vogt landeten beim Sieg der Österreicherin Lisa Theresa Hauser in den Top 10. Für das beste Resultat sorgte Franziska Preuß, die mit einer Strafrunde im Gepäck Fünfte wurde. Ohne diesen einen Fehler wäre sogar der Sieg drin gewesen. Deswegen war Franziska Preuß auch nicht vollends zufrieden.
Es geht so. Irgendwie ärgert es mich schon richtig, weil ich mich so im Anschlag eigentlich echt gut gefühlt habe. Und ja, ich wollte halt unbedingt endlich mal diese 0-0 schießen. Und deswegen ärgert es mich jetzt schon ein bisschen, dass ja wieder knapp nicht hingehauen hat. Aber ja, trotzdem jetzt am Ende Rang 5, da bin ich natürlich schon zufrieden. Und ja, das gute Gefühl nehme ich jetzt für Samstag mit.
Ganz anders die Befindlichkeiten bei den deutschen Männern. Die Hoffnungen ruhten auf dem laufstarken Philipp Navrat. Und der lag nach dem fehlerfreien ersten Schießen auch super im Rennen. Allerdings blieben dann gleich drei Scheiben stehen und Navrat wurde durchgereicht. Am besten lief es noch für Johannes Kühn, der mit einem Schießfehler auf Rang 12 landete. Den Sieg holte sich souverän der Schwede Sebastian Samuelsson. Sein zweiter Erfolg in Folge.
Und noch knapper als Franziska Preuß ist Andreas Sander am Podest vorbeigefahren. Beim Super-G in Beaver Creek wird er Vierter. André Siems.
Eigentlich war die Nummer schon durch. Andy Sander strahlte in der Sonne von Beaver Creek zusammen mit den anderen beiden, die kurz vor Ende des Rennens ganz vorne waren. Alles sah nach seinem ersten Podestplatz im Super-G aus. Aber dann kam noch ein Kanadier. Einer, den keiner auf dem Zettel hatte, der bislang im Weltcup nie unter den schnellsten fünf war, Broderick Thompson. Mit seiner Harakiri-Fahrt holte er das Maximum aus der Piste raus und verdrängte Sander tatsächlich noch auf den vierten Rang. Beim Sieg des Schweizers Marco Odermatt.
Ich sehe nicht, wie unsere Athletinnen in China und Hongkong antreten können, wenn Peng Shuai nicht frei sprechen darf und offenbar dazu gedrängt worden ist, ihre Vorwürfe von sexueller Nötigung zurückzuziehen. Das hat Steve Simon gesagt, der Chef der WTA, als Begründung dafür, warum es bis auf Weiteres keine Frauen-Tennisturniere in China mehr geben wird. Die WTA ist damit auf Konfrontationskurs mit einem der mächtigsten Länder der Welt. Da könnte Hilfe von der mächtigsten Sportorganisation der Welt helfen. Das IOC hat andere Pläne. Astrid Freieisen.
Finanziell geht es um ein großes Geschäft. Der Verband generiert etwa ein Drittel seiner Einnahmen in dem aufstrebenden Markt, dessen Potenzial auf 4 Milliarden Dollar geschätzt wird. 2019 hatte die WTA in China 10 Turniere ausgerichtet, auch das Saisonfinale mit einem Preisgeld von 14 Millionen Dollar. Viele Prominente der Tenniswelt unterstützen den Rückzug der WTA. Gefragt nach dem Fall Peng Shuai, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin in einer Pressekonferenz lediglich: Wir sind entschieden dagegen, dass der Sport politisiert wird. WTA-Chef Steve Simon ist weiter tief besorgt. Dem Sender CNN sagte er:
Ich kann mir den Sturm der Gefühle vorstellen, dem Peng Shuai wahrscheinlich ausgesetzt ist. Wir können jetzt nicht mehr zurück. Wenn wir das täten, hieße das, der Welt zu zeigen, es wäre in Ordnung, die Vorwürfe sexueller Übergriffe nicht mit dem nötigen Ernst zu behandeln. Und das wäre nicht okay. Dafür steht unsere Organisation nicht.
Steve Simon hatte mehrfach erfolglos versucht, direkt mit Peng Shuai Kontakt aufzunehmen. Dies gelang bisher nur dem IOC. Präsident Thomas Bach sprach am 21. November per Videoschalte mit Peng Shuai, worauf nun ein weiteres derartiges Gespräch folgte. Darüber sagte IOC-Mitglied Richard Pound gegenüber CNN:
Alle in der Videoschalte waren sich einig, dass es ihr gut geht, dass sie nicht unter Zwang steht oder unter Arrest. Das ist der beste Hinweis, den wir im Moment haben. Da sind wir sicher all denen weit voraus, die nicht mit ihr gesprochen haben und die nur Stellungnahmen abgeben.
Das Internationale Olympische Komitee steht unter massiver Kritik von vielen Menschenrechtsorganisationen. Der Vorwurf, so kurz vor den Olympischen Spielen in Peking im kommenden Februar, mache sich das IOC zum Komplizen der chinesischen Regierung, die den sexuellen Missbrauch vertuschen wolle. Das Olympische Hauptquartier in der Schweiz reagiert mit einer schriftlichen Stellungnahme auf den Rückzug der WTA aus China.
Wir teilen die Sorge um das Wohlergehen von Peng Shuai. Wir haben ihr umfassende Unterstützung zugesagt und werden in regelmäßigem Kontakt mit ihr bleiben. Es gibt verschiedene Wege, ihr Wohlergehen und ihre Sicherheit zu erreichen. Wir nutzen die stille Diplomatie, weil wir diese für am erfolgversprechendsten halten.
Ein Beitrag von Astrid Freieisen. Und in der deutschen Eishockey-Liga gibt es einen neuen Tabellenführer, die Adler Mannheim, nach einem 5:2-Sieg gegen den direkten Kontrahenten aus München. Das war Sport aktuell mit Max Minneriger. Vielen Dank fürs Zuhören.